Ja, wir durften schon sehr eindrückliche, bewegende Zeugnisse hören. Vielen Dank dafür. Ich will noch eins hinzufügen, ein biblisches Zeugnis, wo wir nochmal 3000 Jahre zurückgehen, hinein in die Geschichte der Könige Israels. Auch da haben wir spannende Biografien, spannende Lebensberichte, wie Gott mit Menschen eben Geschichte geschrieben hat, wie sie teilweise mit ihm unterwegs waren, teilweise aber auch wieder sich von ihm entfernt haben. Und da schauen wir hinein in einen Bericht direkt nach dem König Salomo. Er hatte sich nach seiner 40-jährigen Regierungszeit bereits zu seinen Vätern gelegt. So nennt die Bibel als so schön den Tod eines Menschen. Und so war nun Rehabeam, der Sohn von Salomo, als neuer König eingesetzt worden. Und als er das Königreich antrat, geriet er jedoch durch eine unkluge Entscheidung in eine wirklich katastrophale Situation. Sein Reich oder das Reich in Israel brach auseinander in ein Südreich und ein Nordreich. 10 der 12 Stämme zogen quasi ab ins Nordreich, eben weil er nicht bereit war, ihnen Arbeits- und Steuererleichterung zu geben. Und so ist Israel zerfallen, wie wir es aus der Geschichte dann auch kennen. Es gab dann einen König im Nordreich und im Südreich. Und während im Nordreich immer noch der Götzendienst eigentlich wieder Hochkonjunktur hatte, sehr viel angebetet wurde, falsche Götzen, hat Rehabeam es noch anfangs seiner Regierungszeit geschafft, dass der Gott Israels in Jerusalem im Tempel verehrt und angebetet wurde. Ganz besonders lesen wir dort, wie die Leviten und die Priester dazu beigetragen haben, dass sie den König ermutigt haben, an Gottes Seite zu bleiben, seine Gebote wirklich ernst zu nehmen und nicht dem Götzendienst nachzujagen. Das heißt, in den ersten 3 Jahren seiner Regierungszeit war der Segen Gottes spürbar, greifbar in diesem Königreich. Und so entwickelte sich quasi aus dem, nachdem es zerbrochen war, das Reich, doch innerhalb kurzer Zeit wieder zu einem relativ stabilen und beeindruckenden Südreich in Juda. Und an dieser Stelle steigen wir jetzt in den Bibeltext ein, 2. Chronik 12. Wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne mal mit mir aufschlagen. Aus 2. Chronik, Kapitel 12, die ersten 14 Verse. Und da lesen wir Folgendes. Es geschah aber, als Rehabeams Herrschaft befestigt und er stark geworden war, da verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Es geschah aber im 5. Jahr der Regierung des Königs Rehabeam, da zog Sisak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf, denn sie hatten sich am Herrn versündigt mit 1200 Streitwagen und 60.000 Reitern. Und das Volk war nicht zu zählen, das mit ihm aus Ägypten kam, Lubier, Suchiter, Kuschiter und so weiter. Und er eroberte die festen Städte, die in Juda waren, und kam bis nach Jerusalem. Da kam Schemaja, der Prophet, zu Rehabeam und zu den Obersten von Juda, die sich vor Sisak nach Jerusalem zurückgezogen hatten, und sprach zu ihnen: So spricht der Herr. Ihr habt mich verlassen, darum habe auch ich euch verlassen und in die Hand Sisaks gegeben. Da demütigten sich die Obersten Israels mit dem König und sprachen: Der Herr ist gerecht. Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigten, da erging das Wort des Herrn an Schemaja folgendermaßen: Sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will ihnen ein wenig Rettung verschaffen, sodass mein Zorn durch die Hand Sisaks nicht auf Jerusalem ausgegossen wird. Doch sollen sie ihm untertan sein, damit sie erfahren, was es bedeutet, mir zu dienen oder den Königreichen der Länder zu dienen. So zog Sisak, der König von Ägypten, nach Jerusalem hinauf und nahm die Schätze im Haus des Herrn weg und die Schätze im Haus des Königs und nahm alles weg, auch die goldenen Kleinschilde, die Salomo hatte anfertigen lassen. An deren Stelle ließ der König Rehabeam eherne Kleinschilde machen und übergab sie den Obersten der Leibwächter, welche die Tür am Haus des Königs bewachten. Und es geschah, so oft der König in das Haus ging, kamen die Leibwächter und trugen sie und brachten sie wieder in die Kammer der Leibwächter. Weil er sich nun demütigte, wandte sich der Zorn des Herrn von ihm, sodass nicht alles verderbt wurde, denn es war in Juda noch etwas Gutes. So erstarkte der König Rehabeam in Jerusalem und regierte. Denn 41 Jahre alt war Rehabeam, als er König wurde, und er regierte 17 Jahre lang in Jerusalem, in der Stadt, die der Herr aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Der Name seiner Mutter war Naama, eine Ammoniterin. Er tat aber, was böse war, denn er hatte sein Herz nicht darauf gerichtet, den Herrn zu suchen. Der Text führt uns insgesamt drei Entwicklungen im Leben von Rehabeam vor Augen, die uns gleichzeitig auch als Gliederung für die Predigt dienen. Der erste Punkt lautet: Sicherheit verführt. Ersten vier Verse. Das zweite ist: Demütigung rettet. Vers 5 bis 7. Und schließlich: Narben bleiben. Verse 8 bis 13. Und alles unter dem großen Thema: Nochmals eine Chance. Gott gibt Rehabeam nochmals eine Chance. Zugegeben, Rehabeam war wirklich ungeschickt in seine Königsherrschaft hineingestartet, indem er die Reichsteilung selber provozierte, ganz viel selber dazu beigetragen hatte. Aber nun gab Gott ihm nochmal eine Chance zum Neustart, eine Chance zum Bessermachen. Und die Frage ist, was hat Rehabeam daraus gemacht? Wir haben das eben gelesen, was ihm schon nach 3 Jahren quasi zum Fallstrick wurde. Unser erster Punkt: Sicherheit verführt. Der äußerliche Erfolg von Rehabeam, als das Reich eben wieder stark wurde, war leider nur von kurzer Dauer. Denn den Grund lesen wir im ersten Vers unseres Abschnittes hier. Es geschah aber, als Rehabeams Herrschaft befestigt und er stark geworden war, da verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Alle sind ihm nachgekommen. Also auf dem Höhepunkt seiner Macht, da wo sein Reich wieder aufgeblüht war, zu neuer Stärke wieder hervorgetreten war, da fand weder Rehabeam noch das Volk es weiter nötig, auf Gott zu vertrauen, sich an seinen Geboten zu orientieren. Die Maßstäbe und Regeln Gottes waren plötzlich nicht mehr so attraktiv für ihn. Und so konnte sich die Sünde immer mehr ausbreiten. Vers 2. Im Parallelbericht in 1. Könige 14, dort werden uns noch weitere Details über den geistlichen Abfall von Juda berichtet. Und dort heißt es unter anderem in Vers 22, und Juda tat, was dem Herrn missfiel. Sie reizten ihn mehr, als alles ihn reizte, was ihre Väter getan hatten mit ihren Sünden, die sie taten. Denn wie die Bewohner Israels bauten auch sie sich Götzenopferstätten. Also es war nur eine Verzögerung. In Nordreich war es schon wieder Götzendienst an der Tagesordnung. Im Süden kam es jetzt auch dahin. Und unter allen dicht belaubten Bäumen hatten sie heilige Steine oder Holzpfähle auf, irgendwelche Götzen, die ihren Götzen geweiht waren. In den Tempeln gab es sogar geweihte Männer, die dort der Prostitution nachgingen. Sie übernahmen alle abscheulichen Bräuche der Völker, die der Herr für sein Volk Israel aus dem Land vertrieben hatte. Und wir lesen im Text hier in 2. Chronik 12, Gott beobachtete diese Entwicklung. Er hat es gesehen, wie Rehabeam wieder neu zu Kräften, zu Stärke gekommen war.
Und was passierte jetzt? Gott schaute zu. Er hoffte wahrscheinlich, es würde sich etwas ändern, aber es änderte sich nichts, zumindest nichts zum Guten.
Und im fünften Jahr der Regierung Rehabeams, so lesen wir hier, war die Gnadenzeit schließlich zu Ende.
Und Gott führte Schishak, den König von Ägypten, rauf nach Jerusalem, eben weil das Vergehen gegen Gott und seine Gebote immer schrecklicher geworden war.
Die Frage ist an dieser Stelle, kommt uns das vielleicht irgendwie bekannt vor? Wenn es uns schlecht geht, dann rufen wir zu Gott. Lassen uns gerne von ihm helfen, unterstützen. Wenn es uns wieder gut geht, dann rutscht die Beziehung von Jesus doch so schnell in den Hintergrund. An die zweite, an die dritte Stelle.
Dabei ist Erfolg an sich erstmal gar nichts Schlechtes, nichts Negatives. Wir können nicht sagen, dass man besser keinen Erfolg hätte, nur weil der Erfolg solche Gefahren mit sich bringt. Erfolg ist gut. Gott selber schenkt hier dem Rehabeam Erfolg, aber er birgt eben auch immer wieder große Gefahren in sich. Er birgt die Gefahr in sich, dass wir stolz werden, dass wir hochmütig, übermütig, überheblich werden. Der Erfolg, er will uns einflüstern, dass wir schon gut sind, dass wir es geschafft haben. Erfolg will sich gerne selber auf die Schulter klopfen und darüber staunen, was man mit den eigenen Händen und Kräften zustande gebracht hat. Ich bin schon was. Also Sicherheit und Erfolg verführt uns so gerne in die Überheblichkeit.
Und Gott wird dann ja vielleicht noch zur Freizeitbeschäftigung, den wir am Sonntag im Hole wieder besuchen kommen.
Aber er ist nicht mehr unser Herr, nicht mehr unser König in den 7 Tagen der Woche. Und das wird über kurz oder lang nicht gut gehen.
Paulus sagt mal in Galater 6, Verse 7 bis 8, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist das ewige Leben ernten. Es geht hier im Kontext um den Umgang und das Teilen von materiellen Gütern. Und in diesem Licht betrachtet, sehen wir, was es bedeutet, auf das Fleisch zu säen, auf den Körper, auf den Hochmut. Man gibt sein Geld lieber für sich selber aus. Man lebt vor allem zum eigenen Vergnügen, zur eigenen Bequemlichkeit. Auf den Geist zu säen dagegen bedeutet, dass man sein Geld lieber für die Förderung der Interessen Gottes einsetzt. Man investiert lieber in ewige Werte, in geistliches Wachstum von Jesus Nachfolgern. Diejenigen, die das Erstere tun, das Fleisch säen, sie werden Enttäuschung, sie werden Verlust schon hier auf der Erde erfahren. Denn spätestens beim Älterwerden werden sie merken und erfahren, dass das Fleisch, dem sie zu Gefallen gesucht haben, vergänglich ist. Und dass sie dem Tod immer näher kommen. Und im kommenden Zeitalter werden sie auch ihren Lohn dahin haben. Wer jedoch auf den Geist sät, freut sich jetzt schon im Heute und Hier an diesem ewigen Leben. Und zwar in einer Weise, die anderen Christen oft unbekannt ist. Und zusätzlich werden diejenigen auch noch den Lohn bekommen, den es für Treue gibt. Für Treue, wenn sie einmal die himmlische Heimat erreicht haben.
Der König Rehabeam, er hat sich hier vom Fleisch, also vom Erfolg, von der Sicherheit leiten und verführen lassen. Hat sich wegbringen lassen von Gott als dem Wichtigsten, was es im Leben nachzujagen gilt.
Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auch immer wieder fragen, wie können wir uns davor schützen, dass uns das auch passiert, was ihm hier passiert ist. Dass wir uns vielleicht manchmal unmerklich von der Verehrung Gottes wegbringen lassen
zu einer Verehrung von anderen Dingen, von uns selber, von unserem Erfolg, von dem, was wir erreicht haben mit unserer Kraft. Ich glaube, hier ist wichtig, dass wir immer wieder eine realistische Einschätzung der Situation wahrnehmen. Und hierzu helfen vor allem die Dankbarkeit und die Zufriedenheit. Dass wir zufrieden sind mit dem, was Gott uns schenkt und nicht immer mehr und mehr und noch mehr wollen. Aber auch, dass wir dankbar sind für das, was Gott Gutes tut. Dass wir wahrnehmen, wo er den Segen schenkt, den wir vorhin auch in den Zeugnissen immer wieder gehört haben. Wir brauchen also immer wieder diese Erinnerung daran, worauf es im Leben wirklich ankommt, worauf es in der Nachfolge Jesu wirklich wichtig ist. Und Gott möchte, das betont er immer wieder in seinem Wort, er möchte vor allem das eine, dass wir ihm treu sind, dass wir ihm nachfolgen, dass wir sein Wort ernst nehmen, dass wir nichts auf der Welt mehr lieben als ihn. Ihn allein. Priorität hat also immer Gottes Reich. Nicht meine Zufriedenheit, nicht meine Gesundheit, nicht mein Genuss, nicht mein Erfolg. Matthäus 6, Vers 33 bringt uns hier auf diese gute Spur, wo es heißt, trachtet zuallererst nach Gottes Reich. So wird euch alles hinzugegeben, was ihr zum Leben braucht. Das war unser erster Punkt. Sicherheit verführt und lenkt uns vom Wesentlichen ab. Aber es gibt einen Weg zurück. Eine Chance zum Neuanfang. So ist deshalb unser zweiter Punkt. Demütigung rettet. Wir sehen das nicht nur bei König Rehabeam, sondern ganz allgemein. Gott lässt einen Menschen nicht erbarmungslos verderben. Seine Liebe führt immer wieder dazu, dass er den Schuldigen warnt, dass er ihn zur Umkehr ruft, dass er ihn zurückholen möchte aus seinen verkehrten Wegen. Und so sendet er auch in dieser Geschichte hier den Propheten Schemaja zu Rehabeam und zu den Obersten von Juda. Sie haben sich da ja alle versammelt, haben sich nach Jerusalem zurückgezogen, haben gehofft, dass die Mauern ihnen noch ein bisschen Schutz geben, eben weil sie so große Angst hatten vor diesem riesigen Heer des Königs Schishak von Ägypten. Und Schemaja, der Prophet, sagt nun zu ihnen, Vers 5, so spricht der Herr, weil ihr euch von mir abgewandt habt, wende ich mich auch von euch ab. Und gebe euch in die Hand Schishaks. Eine klare und harte Ansage. Aber die Reaktion darauf, auf dieses Prophetenwort, ist sehr erfreulich. Was lesen wir in Vers 6? Denn oftmals mussten Propheten sterben, wenn sie solche Ankündigungen gemacht haben, wenn sie Klartext vor dem König geredet hatten, wenn sie Gottes Worte so weitergegeben hatten, wie er sie ihnen sagen wollte. Aber hier lesen wir, Vers 6, da beugten sich die führenden Leute von Juda und der König unter dieses Urteil Gottes und sie sagten, Amen, der Herr ist im Recht. Sie sagen damit, der Herr hat richtig gehandelt. Es ist alles korrekt aus seiner Perspektive. Dass er uns straft, das haben wir verdient. Alle, die anwesend waren anscheinend, die haben dem zugestimmt. Du hast recht, Schemaja. Wir haben das Gericht verdient. Und sie haben sich vor Gott schuldig gesprochen. Ohne einen Versuch irgendwie, sich rauszureden, die Schuld vielleicht auf irgendjemand anderes zu schieben oder sich zu rechtfertigen. Nein, ihre Demütigung hier muss absolut echt und tiefgreifend gewesen sein. Denn Gott lässt ihr demütiges Handeln nicht unbeantwortet. Er schickt wieder den Propheten dorthin oder lässt ihm sagen, Sie haben ihre Schuld, Vers 7, sie haben ihre Schuld eingestanden, darum will ich sie nicht umbringen. Mein Zorn soll nicht so weit gehen, dass Schishak Jerusalem vernichtet. Ich werde sie bald aus dieser Gefahr erretten. Gott erbarmt sich also über Juda, weil sie sich vor ihm demütigen. Und das ist eine wirkliche Demütigung, wer bereit ist, die Schuld für den schrecklichen Zustand auf sich zu nehmen und nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sich irgendwie rauszureden. Den Demütigen gibt Gott Gnade. So bestätigen es schon Petrus und Jakobus auch im Neuen Testament in den Briefen. Den Demütigen gibt Gott Gnade, aber den Hochmütigen widersteht Gott. Ich glaube, hier können wir einiges lernen von Rehabeam und seinen Leuten damals. Sie waren bereit, ihre Schuld mit allen schrecklichen Folgen, die es nach sich zog, einzugestehen. Sie waren bereit, Gott Recht zu geben. Sein Eingreifen nicht irgendwie zu verlästern, in Frage zu stellen, warum lässt Gott es zu? Warum hat er uns nicht früher irgendwie Hilfe geschickt? Nein, sie akzeptieren es. Und das Schöne ist, bei Gott gibt es selbst im Gericht noch eine Chance zur Umkehr. Er wünscht sich nichts mehr, als dass wir immer wieder zur Einsicht kommen, merken, wie sehr wir ihn brauchen und wie sehr die Sünde unser Leben kaputt machen will, damit er wieder Neues bewirken kann. Und auch heute gilt noch, und ich glaube, viele von euch haben das auch schon erlebt, Gott lässt uns nicht ohne Warnung ins Unglück rennen. Er schickt uns Menschen über den Weg. Boten, Ereignisse, Wort Gottes, irgendwas, das uns zur Besinnung bringen soll, das uns zurückholen soll aus den verkehrten Wegen. Und dann hängt es ganz stark von uns ab, was dann passiert. Wie reagieren wir, wenn Gott uns solche warnenden Worte in den Weg stellt? Wenn er uns ausbremst, damit wir zur Besinnung kommen und nicht weiter in unser eigenes Verderben rennen. Was machen wir darauf? Sind wir dann ebenso bereit, uns zu demütigen vor Gott wie Rehabeam und die Obersten? Denn, das war unser zweiter Punkt, Demütigung rettet, und gleichzeitig gilt aber auch unser dritter Punkt, Narben bleiben. Gott hatte nicht zugelassen hier an dieser Stelle, dass Jerusalem mit Rehabeam und seinen Obersten zugrunde ging, weil sie sich vor ihm demütigten. Der König Schishak hatte nur bestimmte Möglichkeiten, hier zu kämpfen und Jerusalem einzunehmen. Und obwohl Gott ihnen vergeben hatte, so mussten sie dennoch die Folgen mit selber tragen. Gott sagt in Vers 8, aber sie werden sich ihm, also Schishak, unterwerfen müssen. Da kommen sie nicht drum rum. Aber wieder mit einem ganz besonderen Ziel von Gott. Damit sie erkennen, was für ein Unterschied es ist, mir zu gehorchen oder den Königen anderer Länder. Bei Gott hätten sie es viel besser gehabt. Das heißt, Gott stellt an dieser Stelle nicht den alten Zustand einfach wieder her. Er hat wohl vergeben, aber jetzt müssen sie auch noch eine Lektion lernen. Die Schätze im Tempel und auch die Schätze im Haus des Königs, die nicht wenig waren, wurden allesamt geraubt. Sogar die goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen, da kann man ganz aufwendigen Bericht lesen in der Bibel, was der da alles gemacht hatte, wie viel Gold er dazu geholt hatte. Also das war Zeichen des unerschöpflichen Reichtums des Königs Salomo, der noch gar nicht lange her gestorben war. Und jetzt ging das alles wieder weg nach Ägypten. Rehabeam, er versuchte zwar noch ein bisschen was zu retten, ein bisschen was in Ordnung zu bringen. Er ersetzte dann die goldenen Schilde durch das, was sie halt noch hatten, durch Kupfer war wohl noch da, kupferne eherne Schilde. Und es hieß konkret, jedes Mal, es wird hier sogar extra betont, wenn der König in den Tempel ging, trug seine Leibwache nicht mehr die goldenen, sondern die kupfernen Schilde. Und damit wurde der König eigentlich jedes Mal wieder an sein Vergehen erinnert und auch gleichzeitig gewarnt, mach sowas nicht noch einmal. Und Gottes gemilderte Strafe, die sah also wie folgt aus: Das Volk wurde verschont, aber das Königreich war verwüstet. Das heißt, nur 5 kurze Jahre nach dem Tod des mächtigen Königs Salomo, der eine Riesenpracht hatte in seinem Königreich, da standen jetzt schon die Ägypter vor den Toren Jerusalems, haben die Stadt mal kurz ausgeräumt, um all die Schätze, die Salomo mühsam zusammengetragen hatte, wieder wegzunehmen. Alles anhäufen für die Katz. Und selbst die befestigten Städte, die Rehabeam, das lesen wir noch ein Kapitel weiter vorne dran, die er hatte aufbauen lassen, konnten das nicht verhindern. Warum? Eben nicht, weil die ägyptischen Truppen so mächtig gewesen wären, weil sie so riesig waren mit so vielen Reitern und Rossen und Wagen. Nein, ganz einfach aus diesem Grund lesen wir hier, weil sie ihrem Gott untreu geworden sind. Das war das Problem. Da sind sie gescheitert. Und so blieben eben nicht wenige Narben zurück. Dasselbe ist, glaube ich, auch in unserem Leben immer wieder zu finden. Sünde geht nicht spurlos an uns vorbei. Auch in unserem Leben bleiben Narben zurück. Wir dürfen als Christen daher nie dem leichtfertigen Gedanken verfallen, dass Gott ja sowieso gnädig ist, dass er eh wieder gerne vergibt. Natürlich macht er das. Er vergibt gerne, wenn wir mit aufrichtigem Herzen unsere Sünden bekennen. Das ist unbestritten, dass Gott ein gnädiger, barmherziger Gott ist. Aber die Folgen der Sünde, die müssen wir selber tragen. Wenn jemand als Christ Geld unterschlagen hat, so wird Gott ihm vergeben, aber er muss das Geld zurückbezahlen. Oder wer mit Drogen sein Leben zerstört, dem wird Gott vergeben, wenn er umkehrt. Aber körperliche Schädigungen bleiben oftmals zurück. Narben sind zu sehen. Leider führt uns Sünde auch nicht automatisch zur Reife, zur Besserung. Das ist eine völlig falsche Sichtweise. Es ist eine Lüge. Sünde wirkt nämlich immer zerstörerisch. Nur der Gehorsam, nur die Treue Gott gegenüber, seinen Geboten gegenüber, die führt uns zur Reife, zu geistlichem Wachstum, zur Besinnung, dass wir wieder wissen, was ist richtig, was ist falsch. Was möchte Gott, was möchte er nicht? Die Geschichte Rehabeams, sie endet mit der Feststellung hier in Vers 14, dass er tat, was böse war in Gottes Augen. Wir lesen auch warum. Weil, so heißt es hier, sein Herz sich nicht darauf richtete, den Herrn zu suchen. So bewertet Gott im Rückblick das Leben dieses Königs von Israel. Kein gutes Fazit. Kein Fazit, das wir auch uns für unser Leben wünschen würden, wenn Gott in dieser Weise Resümee zieht. Wenn wir zurückdenken, nur ein paar Jahre vorher gab es auch einen anderen König, einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und den Unterschied zwischen Rehabeam und seinem Großvater David kann man sehen, wenn man zum Beispiel Psalm 27, Vers 8 mit Vers 14 vergleicht. Dort lesen wir davon, ihr könnt es daheim mal noch nachschlagen, dort lesen wir davon, das lesen wir auch in vielen Psalmen von David, wie David das Angesicht des Herrn suchte. Wie er wirklich danach strebte, Gott zu gefallen, ihn zu suchen. Rehabeam aber tat genau das nicht. Sein Herz war nicht auf den Herrn ausgerichtet, sondern auf verschiedene, vielfältige, andere vergängliche Dinge dieser Welt. Wir kommen zum Schluss und halten dankbar fest, ja, Gott ist bereit, Gnade vor Recht gelten zu lassen, wenn wir zur Einsicht, zur Umkehr bereit sind. Er gibt uns so gerne immer wieder eine neue Chance, umzukehren, Sünde zu bekennen, mit ihm durchzustarten. Rehabeam wurde hier nach dieser Geschichte auch wieder mächtig. Er regierte noch 12 weitere Jahre, aber leider weiter auf einem sehr gottlosen Weg. Wir in unserem Leben lassen es besser nicht so weit kommen und halten uns an das, was gut ist, was Gott gefällt, so wie wir es mal in Micha 6, Vers 8 so schön zusammengefasst finden. Da heißt es: Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Ja, was denn? Halte dich an das Recht, sei liebevoll zu deinen Mitmenschen und lebe in demütiger Beziehung mit deinem Gott. Amen. Wir beten noch zusammen. Jesus, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir ganz besonders für das Alte Testament, für all die Berichte von Männern und Frauen Gottes, die ja auch mit dir in Beziehung standen und sich doch auch immer wieder weg von dir gewandt haben. Wir erkennen vor allem dein Wesen dahinter. Wir sehen, wie du mit ihnen umgehst, wie du auch mit uns umgehst, wie du ein Gott der Gnade, der Geduld bist, der so lange oft zusieht, bis es einfach auch nicht mehr weitergehen kann. Danke, dass du uns auch immer wieder, und das haben wir auch schon oft erlebt, Menschen in den Weg schickst, die uns zurückführen möchten zu dir. Dinge, die uns wieder auf dich zurückführen. Danke, dass du so geduldig mit uns umgehst, so liebevoll, mit Seilen der Liebe uns wieder ziehst, dass wir zu dir zurückkommen. Oh, wir danken dir, dass wir diese Gnade immer wieder erleben dürfen, dass es ja nicht zu spät ist, sondern dass du uns immer wieder rufst, dass wir kommen dürfen. Und Herr, schenke uns auch dieses demütige Herz, von dem wir hier auch gelesen haben, dass wir immer wieder bereit sind, unsere Schuld einzugestehen, dir Recht zu geben und umzukehren, um dann wieder zu erfahren, dass du uns neue Kraft gibst, neue Stärke, neuen Mut, um weiterzugehen. Du bist so ein treuer Gott und wir danken dir dafür. Amen.
Wenn Demut uns in die Gemeinschaft